Wie sind ihr heute Morgen aufgewacht? Was war das Erste, was ihr gesehen habt? Der Ausschnitt aus den ersten Szenen vom Film Independence Day von 1996 steht für ein wortwörtlich, kann man sagen, böses Erwachen. Man kann vielleicht gerade auch mit dem Bub, der zuletzt noch kommt, über die Filmszene auch ein bisschen schmunzeln. Aber ich muss euch sagen, mit all dem, was ich in den letzten 15 Jahren vor allem von biblisch fest gegründeten Autoren gelesen und gesehen habe, und von dem her, was mir einmal eine junge Christin erzählt hat, die sehr stark im Okkultismus drin war, vor ihrer Bekehrung, kann ich mir gut vorstellen, dass eines Tages so eine Szene auf dieser Welt auch passieren kann. Dass es zu einer so einer Situation kann kommen. UAPs oder eben unidentifizierte Luftphänomene, wie sie heute heissen, früher hat man UFOs gesagt, sind für mich eine Wirklichkeit, die wir uns als Christen ihre müssen stellen. UAPs sind parapsychologische Phänomene, eine klare Verführungstaktik vom Feind. Hinter dem stehen die gefallenen Engel. Da kann man noch von den gefallenen Engeln kann man lesen im 1. Mose 6, 1 bis 2 und im Judasbrief im Vers 6 und 7. Und die geben sich heute, wenn sie manchmal sich Menschen zeigen, als Außerirdische aus. Aber sie sind allen Filmen, die Hollywood uns dazu sensibilisieren, zum Trotz findlich gesinnte geistliche Mächte. Der Paulus beschreibt sie so. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Epheser 6, 12. Zum Hintergrund von parapsychologischen Phänomenen, wie eben den ehemals UFOs genannten Sachen, zu erkennen, längen unsere, und das hast du gut gesagt, Silvia, unsere natürlichen Augen eben nicht. Nur wenn der Herr uns die geistlichen, innerlichen Augen öffnet und uns durch den Heiligen Geist und durch das Wort offenbart, was hinter dem steckt, was so abgeht in dieser Welt, können wir sehen, was von der unsichtbaren Welt her auf uns zukommt. Sonst wird nämlich jeder, der gerade in dem Zusammenhang hier mit solchen Wesen, mit solchen Wesenseinheiten in Kontakt kommt, täuscht. Und es muss etwas dran sein an dieser Sache. Vor ein paar Jahren hat sich die NASA beteiligt an einem Programm, das finanziell gesponsert, wo 24 Gelehrte, darunter Theologen, Sozialwissenschaftler und dergleichen, eine Untersuchung gemacht haben, und zwar sie haben miteinander angeschaut, wie die grossen Weltreligionen würden reagieren, wenn außerirdisches Leben entdeckt würde. Und was hat das für eine Auswirkung auf unser theologisches Verständnis? Und dann im letzten Juni hat die amerikanische Regierung einen Bericht rausgegeben zu unidentifizierten Luftphänomenen. Und der Bericht hat gezeigt, dass Dutzende von diesen Sachen, die gesammelt worden sind, keine Erklärung haben. 144 Fälle seit dem Jahr 2004 sind nicht erklärbar. Und die Berichte sind nicht aus irgendwelchen auscheckten Marihuana-Raucher in der Wüste kommen, sondern von erfahrenen Kampfpiloten von der amerikanischen Luftwaffe. Und die haben gesagt, sie seien fast täglich mit solchen Situationen, mit solchen Phänomenen konfrontiert. Sie haben angegeben, dass die auftauchen außerhalb der Militärbasen, aber auch in der Nähe von Atomwaffenanlagen. Und sie haben gesagt, dass solche Objekte teilweise die Atomwaffenanlagen außer Betrieb genommen haben für einen Moment. Und dann Mitte von diesem Jahr hat es eine Anhörung im Kongress zu dem Phänomen, zu dem Bericht. Und für den zweiten Teil haben die Journalisten keinen Zutritt mehr gehabt. Und am 9. Juni von diesem Jahr hat NASA, und man kann das immer noch nachschauen, auf ihrer offiziellen Webseite darüber berichtet, dass jetzt der Herbst das Studienteam, einmal mehr, damals vor 50 Jahren von der Regierung her, das mal von der NASA selber, dass ein Studienteam ab dem Herbst zusammen wird kommen, um unidentifizierte Luftphänomene aus wissenschaftlicher Sicht zu untersuchen. Also das heisst, und das ist jetzt der spannende Punkt, der beschrieben ist, Ereignisse am Himmel zu beobachten, wo A. nicht als Flugzeug und B. nicht als bekannte Naturphänomen identifiziert können werden. Also das, was wir hier sehen in Hollywood, im Film, mit dieser Realität rechnet eigentlich die NASA sogar. Mit diesen zunehmenden Meldungen von parapsychologischen Phänomenen wie diesen UFOs oder UAPs und diesen Kontakt zu vermeintlichen Außerirdischen zeigt sich, wie verwundbar und wie verführbar als wir Menschen sind, wenn uns die geistliche Sicht fehlt. Wir sind recht beeindruckbar durch alles, was vor unsere Augen kommt. Es kann uns entweder ermutigen und erfreuen, wenn wir etwas Schönes sehen dürfen, aber auch lähmen und ängstigen, wenn wirklich etwas Seltsames, Angstvolles passiert. Was vor unseren Augen ist, kann uns täuschen. Und der Gehasi, der Diener von Elisa, hier in diesem Text von heute, der erlebt so etwas. Und es ist schon fast ironisch, wenn man schaut, was sein Name bedeutet. Der bedeutet nämlich Tal der Vision. Wir brauchen wirklich Vision. Wir brauchen geistlich geöffnete Augen von Gott durch seinen Heiligen Geist und sein Wort zum Sachen sehen, wie sie wirklich sind. So kommt die heutige Augenöffner-Geschichte eben aus dem 2. Könige 6. Und so, um die Situation kurz zu skizzieren, der König von Syrien, der führt Krieg gegen Israel, also das Nordreich. Immer wieder platziert er Truppen oder auch sperrt Israel, probiert Hinterhalten zu schaffen. Und der Elisa geht dann immer sofort zum König und sagt, hey, lass, da ist etwas lustig, in der und der Gegend ja nicht in der Herren, schätze ich. Im König von Syrien, dann wird das irgendwann zu bunt und sagt, hey Leute, wer ist eigentlich der Verräter unter uns da? Und dann sagt einer von seinen Heerführern, lass König, es gibt gar keinen Verräter, ich sage das jetzt, wie es ist. Der Prophet Elisa ist an dem geschuld, dass es immer bei uns schief geht. Der kann nämlich dem König Joram von Israel sogar sagen, was du im Schlafzimmer flüsterst. Stellt euch mal vor, ihr würdet verstehen, was der Bundesrat im Schlafzimmer flüstert. Nein, danke, das wird jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt alles wissen. Aber der Elisa hier, der hat einen Auftrag von Gott. Der hat einen Auftrag von Gott, weil es um die Sicherheit von Israel geht. Und darum ist die Sachlage ein bisschen anders. Aber so ein Informationsleck, noch vor Internet, stellt euch vor, so ein Informationsleck ist absolut unerträglich für den König von Israel, für den König von Syrien. Der sagt nämlich, hey Leute, geht und holt mir den Mann daher, den Verhafte. Holt und sucht den Mann. Dann hat er herausgefunden, dass Elisa in einem Moment in Dothan ist. Und Dothan, das hat mich gerade geheimelt, Dothan ist nur nördlich von Kapernaum, dort irgendwie da höher oben. Und vielleicht haben wir ja, habe ich ja oder mehr, haben vielleicht unbewusst an die Gegend geschaut, wo wir dort waren, der Frühling. Und der König von Syrien hat also sofort ein grosses Herd in die Tabe geschickt, Ross und Streitwagen, und hat so richtig geballert auf dem Sand, wo die losgezogen sind. Und in der dunklen Nacht sind die auf Dothan runtergekommen und haben schon dann die ganze Stadt umzingelt. Und jetzt kommen wir in die Filmszene zurück, die wir am Anfang gesehen haben. Ja, genau. Und dann steht, wo eben in Elisa sein Diener dort am Morgen aufgestanden ist und vor das Haus raus ist und hat er den Augen nicht getraut. Die Stadt ist vollständig von einem Heer mit Ross und Streitwagen eingeschlossen gewesen. Kein Weg raus mehr möglich. Und ja, voll menschliche Reaktion, hey Mann, was sollen wir jetzt bloß machen? Jetzt frage ich euch nochmal, ihr müsst es nicht sagen, aber wisst ihr noch, wie ihr heute aufgestanden seid? Was habt ihr heute Morgen zuerst gesehen? Je nach Situation stehe ich manchmal auch ein bisschen mit einem schweren Kopf auf. Manchmal, und Silvia hat das so gut aufgenommen, wir haben es nicht abgesprochen, manchmal bewege ich Gedanken, die einfach kommen, wegwenden. So, dass das Zeug eben schon am Morgen wieder in meinem Kopf rumhängt. Und Jesus weiss das. Und in solchen Zeiten bringe ich das dann einmal mehr vorne. Vielleicht die ganze Woche catch ich ja etwas. Dann bringe ich es einfach immer wieder vorne. Aber ich weiss ja, alle eure Sorgen werfen auf ihn, denn er sorgt für euch. Und ich lege das bei ihm ab. Darum die Frage, schau an das Bild frag dich mal, was für Krieger stehen eigentlich im Moment vor meinem Haus? Ja, wann hast du das letzte Mal so ein Erwachen gehabt? Ein Moment, wo du dich umzingelt gefühlt hast. Von etwas, das kaum aus den Gedanken und aus den Gefühlen rausbringst. Ja, vielleicht war es sogar schon mehr ein Zustand gewesen, weder nur ein Gefühl. So Zeug passiert mir nicht nur am Morgen. Je nach Situation, in schwierigen, schweren Gesprächen oder nach schweren Gesprächen oder je nach Thema, es frisst es mich einfach fast. Dann spüre ich ähnlich so eine Schwere manchmal auch tiefe Trauer. Und dann sehe ich nur noch die schwarzen Krieger vor mir. So Sachen bringe ich mir manchmal noch recht leicht aus der Morgenroutine. Manchmal muss ich es dir auch meiner Frau sagen. Ich bin sogar froh, aber du willst es ja nicht immer gerade schon am frühen Morgen mit etwas belasten, das du zwischen den Ohren ziehst. Und dann bin ich auch so ein bisschen wieder Gehasi. Nur, dass mir dort die Vision fällt, in dem Tal, wo ich gerade bin. Dann sehe ich geistlich nicht klar. Dann schätze ich es, wenn, und die Frauen merken ja das so gleich, das ist immer so schön, wenn sie dann fragt, hey, was ist los? Wie geht's? Und vor unseren Haustüren stehen vielleicht nicht gerade scharenweise Krieger mit Schwert und Spieß. Aber wie bereits zitiert, haben wir es jeden Tag als Christen mit findlichen geistlichen Mächten zu tun. Mit Wesen, die nicht von dieser Erde sind, wirklich mit außerirdischen, mit teuflischen Mächten. Die tun alles, um uns zu ermutigen. Und die sagen eben auch, du sagst. Aber die machen manchmal, dass wir denken, ich sage das auch, ich bin ja für nichts und ich kann nicht mal Englisch und bla bla. Und dann gibt es immer die Rückseite von dem Blatt. Die tun wirklich alles, um uns so richtig draus tun, mit Lügen vollzustopfen. Über uns und über, und was vielleicht andere könnten über uns denken. Oder sogar mit Lügen, was Gott über uns könnte denken. Ja, hey, jetzt, was sie so verkachelt hat, Mensch, du, Gott hat dich noch gern. Gott liebt dich noch. Gott will noch mit dir etwas zu tun haben. Und die probieren uns in Sachen einzulocken, mit Gedanken, mit irgendwelchen Spielen, wo wir wissen, es ist Schattis und wo wir eigentlich wissen, es ist gegen den Willen von Gott. Egal was für Schwächen als wir haben, sie finden es raus. Und packen sie es genau dort. Der Bauer, den ich erzählt habe, den ich von Kindesbeinen her immer wieder her bin, und ich später dann gläubig war, hätten wir da eben zwischen den Kühen Theologie erklärt. Der hat mal gesagt, in der Zeit, wo wir so als Brüder unterwegs waren, dann, schau, mit dem Teufel ist es, wie wenn du an eine Viehschau gehst auf Schöfteln runter. Wenn ich mit dieser Kuh dort auf einen Platz runterstehe, dann läuft der Viehbeschauer um die Kuh herum, nimmt den Block für und schreibt auf, er weiss genau, wo der Fehler ist. Genau so macht es der Teufel. Der läuft um dich herum wie eine Kuh und weiss, was du denkst. Und dann stehst du da wie der Gehasi, schaust du morgen raus und bist vielleicht wie gelähmt. Schaust vielleicht etwa genauso mit grossen Augen wie die Frau vorhin gerade, die das UFO gesehen hat im Film. Der Elisa, hey Mann, der macht das offenbar nicht aus. Der ist irgendwo fast die Coolness in Person. Die stehen zwar auch da, aber Okay? Der Gehase, der Knecht, der geht verstorben. Und dann passiert so etwas Wunderbares. Der kommt nämlich der Elisa und beruhigt und sagt, du musst keine Angst haben, hey, schau mal, die, die auf unserer Seite sind, da sind noch viel, viel mehr. Und da kommt mir eine Erinnerung an einen Kollegen, den ich damals in New York hatte, an einen Afroamerikaner in Harlem. Und der war etwa einmal meine Elisa. Wenn du so als Provinz also im Ostland bist und in so einer riesen Stadt wie New York, dann hast du irgendwie einfach mal den Herzschmetter oder irgendwas. Oder irgendetwas, was dich wieder draus tut, irgendetwas, was dich damit hader ist. Und dann hat er eigentlich gesagt, hey Peter, wie ist das mit dem Testbild dort am Fernsehen? Weißt du, wo noch nicht alles digital und verkabelt war, ist manchmal das Testbild gekommen, weil da über die Antennen irgendeine Störung gekommen ist und dann hat es einmal geheißen, ja eben, das Testbild von der SRG und so, die Älteren von uns wissen das noch. Und das hat es in Amerika doch auch gegeben, wenn sie auf den Mond geflogen sind. Und da hat er gesagt, weißt du, was dort auf dem Testbild steht? Unten dran, dort heisst es doch, bleiben Sie dran. Es ist nur ein Test. Und dann hat er mich angeschaut und hat auf seine afroamerikanische, eindringliche, gut gemeinte Art gesagt, bleib dran, Peter. Es ist nur ein Test. Stand by, Peter. It's only a test. Das hat mich geprägt. Das weiß ich heute noch. Und auch der Gehasi hat so eine Person. Er hat so die eine Person jetzt da, die ihn außerhalb aus seinem Loop, wie man Neudeutsch sagt, aus seinen schweren Gedanken und aus der Angst. Sein geistlicher Lehrer steht mit dem da vor all diesen Typen in Rüstung und betet für ihn. Der sagt so, der betet, bitte Herr, tu dem Giel die Augen auf. Und dann hat der Herr das Gebet erhört und dann hat der Gehasi gesehen, wie manche, als da in einer feurigen Rüstung und auf einem feurigen Ross mit einem Streitwagen da steht, viel, viel mehr als all die, die da von Syrien oben runtergekommen sind. Darum meine Frage, wer ist deine Elisa in deinem Leben? Hast du eine Person, die dich begleitet? Und Achtung, das sollte am besten nicht unbedingt dein Pastor oder Offizier sein, sondern etwas ganz anderes, noch viel wichtigeres. Jemand, der kann sehen, was Gott in deinem Leben gerade tut, wenn du es eben gerade nicht kannst sehen. Wir brauchen auch ich, wir brauchen auch jemanden, der zwischen den Küfeln steht und mit uns wieder einmal etwas sagt, wo wir ihm vertrauen können, wo uns hilft, zu sehen, was Gott eigentlich in unserem Leben alles tut. Jemand, der immer wieder für uns und mit uns betet, dass der Herr uns die innerlichen, geistlichen Augen auftut. Weil es für uns manchmal so schwierig ist, wirklich zu sehen, was der Herr in uns und durch uns tut, wenn wir eben die Scheiben Krieger vor den Augen haben und den Blick nicht davon wegbringen. Weil wir so beschäftigt sind mit unseren Lebensumständen, wo wir gerade drin sind. Und darum, dass ich heute nicht nur rede, möchte ich jetzt einen Vorschlag machen. Nicht forciert, aber es wäre cool. Teilen wir doch jetzt gerade mal öffentlich so, die einen können Zeugnismoment sagen, was auch immer geht, Story auf Neudeutsch. Ich lade uns ein, dass wir vielleicht sein oder anderen eine Geschichte teilen, die wir vielleicht gerade unmittelbar erleben oder die vielleicht schon ein bisschen zurückliegt gerade. Aber einfach etwas, wo wir einfach wieder gemerkt haben, wie Gott in unser Leben getreten ist und uns die Augen aufgetan hat. Wo Gott uns ermutigt hat, vielleicht durch einen Menschen oder durch ein Wort, das wir gelesen haben, sind herzlich eingeladen. Oder wir können auch, es ist auch Freiheit da, für Gott zu danken, in einem Gebet. So zwei, drei Erlebnisse, wenn wir die haben, wäre schön. Ich denke, das stärkt andere. Oder ein Gebet. wenn ich so an Nicaragua denke, wo ich ein Projekt begleiten darf. Manchmal ist es auch so ein bisschen wie im Gehase. Mit dem, was man so vor Augen hat. Ich lese täglich eine Online-Zeitung, mindestens eine. Und mich beschäftigt die Situation der Menschen dort recht. In den letzten Monaten ist Gottes Regime Ortega immer stärker auf die katholischen Priester los. Es verfolgt die Kirche, die katholische. Es verhaftet Priester. Bischöfe, die einen gewissen Einfluss haben, denen wird sogar die Nationalität abgesprochen, die nicaraguanisch, und dann werden sie ins Exil gejagt. Das ist etwas völlig juristisch, völlig nicht korrekt. Und wieso passiert das? Die katholische Kirche hat dort wirklich eine prophetische Stimme. Die hat während der Unruhe vor 4 Jahren Menschen, die auf eine friedliche Art protestiert haben und einfach ihre Wut Luft gemacht haben, die sind zusammengeschlagen und zusammengeschossen worden. Und die hat Menschen, die verletzt sind, Hilfe und Schutz geboten, auch in ihren Gebäuden vor der Polizei und Paramilitär vom Ortega. Und am vorletzten Sonntag zu Abend hat es mir ins Gebet gezogen. Und ich bin ein Mensch, ich muss allein beten. Ich habe manchmal so Sehnsucht nach dem Leiden sein mit Gott. Und Skatti hat sich da mit der Gruppe getroffen im Saal. Und dann habe ich etwas gelesen und wirklich so mich auf Gott hineingelassen. Und dann habe ich so den Eindruck gehabt, ruf mich an für Nicaragua. Und das habe ich gemacht. Und dann habe ich eben so, Silvia hat das auch gesagt, dass also ein innerliches Bild bekommen, ein innerliches Video. Ich hatte einen Eindruck von 2 Vulkanen, die ich kenne, die im Norden vom Land sind. Und die stehen nebeneinander, der grossen und der kleinen. Und die haben sich gebeugt gegen mich. Und das heisst eigentlich in Richtung von Managua. Hauptstadt, Regierungssitz. Und Vulkane als ein prophetisches Symbol stehend für Zorn und für Gericht von Gott. Ja, es ist immer in der Bibel drin, das ganze Schwefel, Feuer, Regen etc. Und das trifft man oft dort an, wenn Gott gerichtlich handelt. Und dann hatte ich einen zweiten Eindruck, als ich Ortega und seine Frau eigentlich fast wie auf die Vulkane aufgesetzt habe gesehen, sich runterbeugen mit dem Gesicht bis am Boden. Also wie eine Demütigung. Und dann ist der Satz gekommen, der bekannte Chorus, jedes Knie sich beugt in den Mund, sich bezeugt, dass Christus ist der Herr. Das ist ja Philipper 2. Auch. Und dann kommt noch ein Wort, das sich etwa auf den Ortega und seine Frau bezieht, was geheißen hat, was bemühst du dich, Mensch? Du kannst nicht gegen mich bestehen. Du Bußkehr um, noch jetzt rufe ich dich zur Umkehr. Ich hatte dann den Eindruck, ich soll wirklich beten für die zwei und habe das gemacht. Was ich dann, und das hat mich spannend gemacht, am vorletzten Samstag, Sonntagabend nicht gewusst habe, ist, das habe ich am Dienstagabend gelesen, als ich von Bern heimgekommen bin. Und zwar, der Papst Franziskus hat an dem Sonntag, wo ich gebetet habe, öffentlich bedauert, was passiert in Nicaragua und zu einem offenen Dialog aufgerufen. Und dass das Weltregime eben die katholische Kirche immer stärker verfolgt. Und er hat in einem Gebet wirklich seine Sorge und seinen Schmerz über Nicaragua und die Situation zum Ausdruck gebracht. Mir hat das Gebetserlebnis eines Teils bewegt und ermutigt. Der Herr hat mich wirklich das Gebet geführt für das Land, für die Menschen, für die Regierung. Was mich aber eben auch ermutigt hat, dass am gleichen Sonntag, ohne dass ich es dann gewusst habe, der oberste Katholik zu Rom öffentlich Stellung genommen hat. Und es ist fast notorisch, der Ortega hat sich bis jetzt zu dem nicht geäußert. Sein Handeln ist vom Papst öffentlich in Frage gestellt worden, hinterfragt worden. Und als Mensch, auch für mich wäre es so, als Mensch könnte ich mich bei so einer Bloßstellung eigentlich nur schämen oder eben meinen Kopf bis am Boden abheben und mich verkriechen. Die inländischen Journalisten in Nicaragua interpretieren das Schweigen von Ortega und seiner Frau als so, es ist doch uns egal. Und das wäre schade, wenn es so wäre. Ich bleibe dran im Gebet für die Regierung, ich bleibe aber auch dran im Gebet, dass die Macht, die Festungen ab und ab gerissen werden von Gott. Ich bitte ihn, dass er seine Engel schickt, dass die alles zerstören, dass die Ortega Buss muss tun. Dass der Ortega den Weg findet und einfach aus dem Schlamassel rauskommt. Dass das leidende Volk befreit wird. Also wenn ihr sehen wollt, wie Israel in Ägypten gelitten hat, dann müsst ihr heute auf Nicaragua. In einem gewissen Sinn. Ja, vielleicht sind wir nicht gerade so in einer Situation in Nicaragua. Vielleicht leben wir nicht unter so schlimmen Bedingungen. Ich wünsche dir, aber vielleicht sind wir, je nachdem, was wir gerade erleben, trotzdem froh über eine Elisa. Über jemanden, der für uns einsteht, der für uns bittet, Gott, bitte Herr, du nimm, du irre die Augen auf. Und wir sind jetzt am Schluss von dem Teil, den ich mit euch weitergeben wollte. Und darum, in dieser Lobpreiszeit, wo wir sind, wo wir reingehen, möchte ich vorschlagen, dass wir einfach dort, wo wir sind, vielleicht miteinander können beten. Vielleicht können wir einen Moment teilen, die Lobpreiszeit, die geht einen Moment. Vielleicht können wir miteinander teilen, einfach so in einem vertrauten Rahmen, was uns gerade beschäftigt. Vielleicht wandert da wieder so ein schwarzer Krieger von unserer Wohnung rum, wo wir jeden Morgen wieder antreffen. Und dann ist es sicher stärkend, wenn wir einfach miteinander das verteilen und herlegen. Und einander ermutigen. Zudem lade ich uns wirklich herzlich ein, dass das Heer, das vor unserer Tür steht und uns zurückhalten, vielleicht wichtige Schritte zu tun, die Umstände, die uns verunsichern, einfach können neutralisiert werden. Dass wir eine geistliche Sicht bekommen in dieser Situation. Dass wir dürfen erleben, mit unseren Augen, so wie es der Elisa gebetet hat, du brauchst keine Angst zu haben. Auf unserer Seite ist noch vieles Größeres her. Ja, unser Herr und Retter, der redet zu uns wie damals zum Volk noch genauso, wenn er sagt, fürchte dich nicht, denn ich stehe dir bei. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark. Ich helfe dir mit meiner siegreichen Hand, beschütze ich dich. Wir gehen jetzt in die Lobpreiszeit. Silvia macht den Abschluss mit dem Gebet. Und wir sind wirklich eingeladen, einander zu dienen. Im Gebet zu fragen, wie geht es dir? Was ist etwas, was ich für dich beten darf? Und wenn es dir gut geht, dann danke für das. Ich stehe auch hinter, da beim Vorhang in die Nähe, falls jemand ein Gebetsanliegen hat. Kommt auf mich zu. Merci vielmals.